und herzlich willkommen zum Feel Good Happy People Happy Planet Podcast. Mein Name ist Katrin Diekmann und in der heutigen Folge ist Olga Witt zu Gast. Olga lebt und arbeitet in Köln und setzt sich für ein Leben ohne Müll ein. Mittlerweile betreibt sie 2 unverpackt Läden in Köln. Sie wird uns mitnehmen in ihre Geschäfte, in ihren Alltag. Sie wird uns erzählen, wie es ist, mit Kind und als Familie auf Müll zu verzichten, weitestgehend müllfrei zu leben und ja, hat ganz praktische Tipps und Tricks für uns mitgebracht. Und ich finde, es ist so, so spannend, weil nämlich auch viele kleine Dinge tatsächlich einen Unterschied machen. Jetzt aber sofort rein in die heutige Folge. Alles Weitere erfahrt ihr nämlich da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Gute, bis bald.
Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, heute mit dir hier sprechen zu können. Du bist hier, weil wir heute über unverpackte Lebensmittel und Unverpacktläden sprechen. Vielleicht magst du dich selber einmal vorstellen.
Ja, ich bin Olga Witt. Ich lebe seit 10 Jahren nach dem Zero-Waste-Prinzip. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich jetzt hier bin. Daraus ist eine ganze Menge entstanden. Also einmal mein eigener Haushalt hat sich umgekrempelt. 2016, also vor 7 Jahren, ist dann daraus so eine Geschäftsidee entstanden. Wir haben nämlich einen Online-Shop gegründet für Zero-Waste-Bedarf, also Dinge, die einem das Leben beim Müllvermeiden leichter machen oder überhaupt erst ermöglichen. Alles auch verpackt in gebrauchtes Verpackungsmaterial, um eben nicht nochmal extra Müll zu produzieren. Und ja, am Ende des gleichen Jahres ist dann auch ein Unverpacktladen dazugekommen in Köln. Tante Olga und 3 Jahre später dann der zweite Unverpacktladen. Ich habe 2 Bücher zu dem Thema geschrieben, Ein Leben ohne Müll und Zero Waste Baby. Also wir haben einen gemeinsamen Sohn, mein Mann und ich, und der ist auch nach diesem Prinzip aufgewachsen. Ja, und ich bin viel unterwegs zu dem Thema als Speakerin, zum Thema Zero Waste, nachhaltige Ernährung. Das ist, glaube ich, so im Groben das, womit ich mich beschäftige.
Okay, das ist eine ganze Menge. Was ist das Zero-Waste-Prinzip?
Bei Zero-Waste geht es darum, also einerseits so wenig Müll wie möglich zu produzieren, zu hinterlassen und im Kern aber darum, eben Ressourcen einzusparen. Also es geht nicht nur darum, dass ich am Ende weniger Müll habe, sondern dass weniger Ressourcen verbraucht und entstanden sind. Und da gibt es verschiedene Techniken, wie man das umsetzen kann. Also man kann zum Beispiel Einwegprodukte ersetzen, wie Taschentücher oder Tampons, durch Mehrwegprodukte, wie zum Beispiel das Stofftaschentuch oder in dem Fall jetzt zum Beispiel eine Menstruationstasse. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Dann ein anderes Prinzip ist fest statt flüssig. Also dass man Pflegeprodukte, die ja meistens in flüssiger Form auftauchen, durch feste Produkte ersetzt, also zum Beispiel eine feste Haarseife, ein festes Duschgel, festes Spülmittel, feste Zahncreme. Also da gibt's ganz, ganz viele Dinge auch mittlerweile, die man auch einfach im Handel kaufen kann. Das ist so ein Prinzip, dass das Einkaufen von losen Lebensmitteln gehört natürlich auch dazu. Deswegen haben wir dann auch selber so einen Laden gegründet, weil wir halt selber so einkaufen wollten. Und damals gab's in Köln einfach noch gar keinen Unverpacktladen. Ja, und es geht aber noch weitaus darüber hinaus, weil der größte Müll, der entsteht gar nicht bei Verpackungen. Das denkt man immer erstmal so, weil das ist das, was man am ehesten auch im Mülleimer sieht, im gelben Sack zum Beispiel. Und der größte Müll, der entsteht tatsächlich durch unsere Konsumgüter. Also alles, was wir kaufen, wird irgendwann zu Müll. Sei es Möbel, Handys, Klamotten. Also ganz besonders Klamotten fallen natürlich bei uns an, Möbel aber auch, Teppiche, Vasen, was auch immer. Also quasi alles, was wir kaufen, wird irgendwann zu Müll. Und desto mehr wir kaufen, desto mehr Müll haben. Und deswegen ist ein wesentlicher Teil von Zero Waste eben auch, ja, weniger zu kaufen, mehr sich mit dem zufrieden geben, was man schon hat. Oder wenn man was Neues braucht, zu gucken, dass man es gebraucht bekommt, sodass eben nichts Neues produziert werden muss, weil schon so viel da ist. Das ist vielleicht so ein ganz grober Überriss.
Ja, ja. Jetzt hattest du erzählt Stofftaschentücher und Menstruationstasse. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, wenn man denen sagt, also die benutzen zum Beispiel immer Taschentücher oder Binden und Tampons, und das ist ja so völlig normal. Also ich glaube, das ist was, worüber ganz viele Leute einfach überhaupt gar nicht nachdenken. Man ist mit diesen Produkten so aufgewachsen, das ist so und das macht man so. Und dann hört man von Stofftaschentüchern und Menstruationstassen. Und kannst du das so ein bisschen erklären oder einem vielleicht so ein bisschen die Scheu davor nehmen? Oder wenn Leute jetzt sagen, oh mein Gott, ich schnupf in Stofftaschentuch und erst recht das mit der Menstruationstasse, ist ja vielleicht doch erstmal ein Angang, oder? Also wie sind da so deine Erfahrungen?
Meine Erfahrungen sind ganz unterschiedlich. Es ist witzig, dass du sagst, ja, wir sind mit Papiertaschentüchern aufgewachsen. Ich bin nämlich noch mit Stofftaschentüchern aufgewachsen. Die gab's bei uns früher. Die sind dann irgendwann verschwunden, weil wir haben dann irgendwann auch Mainstream mitgemacht. Aber insofern war das für mich sehr, sehr einfach, wieder darauf umzusteigen, als ich einmal kapiert habe, was ich da tue. Und früher gab's ja nur Stofftaschentücher, als man es sich noch leisten konnte, Papier so inflationär zu verwenden. Das ist ja auch eine Frage des Luxus. Ne? Das muss man sich auch leisten können. Und früher war das ganz normal. Das ist aber mittlerweile tatsächlich ein Reizthema. Also bei Stofftaschentüchern reagieren viele Menschen so, wie du das beschreibst. Also, boah, das geht doch gar nicht. Andere sagen, ist überhaupt kein Problem. Klar, macht voll Sinn. Also da hatte auch jeder so seine eigenen Bereiche, wo man anknüpfen kann. Deswegen sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde, so wie kann man denn gut anfangen? Es ist nicht für jeden gut, mit dem Stofftaschentuch anzufangen. Für jeden ist das gut, was leicht fällt, was einfach fällt. Bei dem einen ist es das Stofftaschentuch, bei dem anderen, wenn dann ein zu hoher Widerstand ist, dann würde ich mich damit nicht weiter beschäftigen und erstmal was anderes machen. Und vielleicht kommt man dann irgendwann an den Punkt, dass man sagt, okay, das kann ich jetzt auch noch machen. Also ein anderes Beispiel ist die Küchenrolle. Ne? Also die Küchenrolle durch einen Lappen zu ersetzen. Da kommt dann am Ende doch jeder drauf und eigentlich ist es auch gar kein Problem. Weil meistens weiß man gar nicht so genau, warum man es nicht macht. Also es gibt auch viele Bereiche, also jeder findet eigentlich irgendwas, wo er sie sagt, so, das kann ich ohne Probleme umsetzen, ohne dass ich das Gefühl habe, das ist komisch, eklig, ich verzichte auf irgendwas oder so. Und damit würde ich halt anfangen.
Ja, okay. Was sind denn sonst noch weitere Beispiele? Also Küchenrolle, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das kann man ja wirklich, also das ist jetzt sowas, wo ich denke, ja, ist ja überhaupt gar kein Problem, sich da einen Lappen hinzulegen, wie du das gerade sagst. Was denkst du, wo gibt es noch so kleine Stellschrauben, an denen man eben quasi sofort drehen könnte?
Jobservierten gibt es natürlich auch, kann man auch verwenden. Es gibt so viel. Für mich ist das so normal, dass ich dann echt immer so ein bisschen nachdenken muss. Was ist nochmal bei anderen Leuten anders? Ja, letztlich kann man bei allen Dingen, die man im Alltag so als so verwendet und dann wegschmeißt, kann man das austauschen durch irgendwas. Und da kann man einfach, wenn man jetzt merkt, so okay, ich schmeiße was weg, dann mal gucken, okay, gäbe es dafür auch eine Alternative? Und dazu war auch unser Online-Shop gedacht, dass man da eben auch stöbern kann und inspiriert wird, was es alles noch so gibt. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an den Kaffeefilter, der eine Filterkaffeemaschine hat. Ne? Also das sind ja auch Einwegfilter. Da gibt es aber genauso gut einen Stofffilter, den man dann auswaschen kann. Oder auch ein sehr einfaches Beispiel, wenn ich zum Bäcker gehe, dann gibt es jedes Mal eine Papiertüte. Und wenn ich mit einem Stoffsäckchen zum Bäcker gehe, kann ich mir meine Backwaren auch einfach da rein geben lassen. Das heißt, ich kann diese Papiertüte vermeiden. Papier ist nicht das, was man vielleicht, wenn man an Müll denkt, als allererstes denkt, weil man denkt meistens irgendwie an Plastik, aber Papier ist genauso, nicht genauso problematisch, aber ist auch problematisch, weil das ist zwar ein nachwachsender Rohstoff, aber der Papier, Holz ist nur dann nachwachsend, wenn es auch genügend Zeit und genügend Platz hat, um nachzuwachsen. Und beides ist auf unserem Planeten einfach nicht mehr gegeben, weil unser Verbrauch zu hoch ist. Also wir verbrauchen mehr auch nachwachsende Ressourcen, als nachwachsen können auf unserem Planeten. Und deswegen müssen wir sehr wohl auch schauen, dass wir eben Papier einsparen. stammen zum Beispiel, schätze 20% unseres Papierverbrauchs stammen aus Regenwaldrodung. Und das will ja auch niemand, wenn man beim Bäcker irgendwie Brötchen holt, ne? Und wenn ich einfach mit dem Stoffsäckchen hingehe, also das ist so ziemlich das Allereinfachste. Das vergisst man dann 20 Mal und beim 21. Mal hat man es aber dabei. Das ist zum Beispiel eine sehr einfache Lösung. Ja, oder so. Auch Wasser. Wasser ist auch eine, das, bei Wasser finde ich es besonders schön, weil man denkt ja oft, dass man für ökologisch vorteilhaftes Verhalten bestraft wird, vor allem irgendwie, weil man mehr Arbeit hat oder mehr Geld ausgeben muss. Und bei Wasser ist es halt wird man dreifach belohnt. Weil wenn man, es gibt ja viele Menschen, die trinken aus Einwegwasserflaschen. Selbst wenn das Pfand ist, also wenn das Pfandflaschen sind, wenn die in den Automaten zurückgehen, das ist vor allem bei Discountern so, dann werden die Flaschen zerstört. Kann man zwar relativ gut recyceln, das Material, ist aber energieaufwendig und es ist auch immer mit Verlust verbunden. Und wird eben auch nicht immer recycelt, weil generell zu wenig, das heißt dann Rezyklat verwendet wird, also recycelter Kunststoff. Und ja, wir können einfach wunderbar Leitungswasser in Deutschland trinken, ohne uns Sorgen machen zu müssen. Und das, dann muss ich weniger Wasser durch die Gegend schleppen, habe also weniger Arbeit, weniger Transportaufwand, kann vielleicht auch eher mal sagen, ich mache meinen Einkauf im Fahrrad, weil ich nicht so viele Getränke schleppen muss. Dann, ich muss kein Geld dafür ausgeben. Ja, und ich habe eben Ressourcen eingespart. Wer gerne Sprudelwasser trinken kann, sich das zu Hause mit dem Sprudelgerät selber sprudeln zu.
Ja, super Sache. Gerade das mit dem Wasser, finde ich, ist auch wirklich, ja, ist einfach so eine Win-Win-Win-Situation. Ne? Da gibt es einfach keinen Nachteil.
Genau.
Warum ist dir das Thema so wichtig? Also wirklich so dir persönlich, wie bist du darauf gestoßen? Wann hast du damit angefangen?
Also meine Eltern und auch meine Großmutter, die haben auf jeden Fall so einen Samen in meiner Kindheit gesät. Also wir hatten nicht nur Stofftaschentücher, wir hatten auch immer unsere Brotdosen, während andere Kinder irgendwie ihr Brot in Papiersäckchen oder in Papiertüten oder Alufolie gepackt hatten. Wir hatten immer schon unsere eigenen Trinkflaschen, während die anderen Trinkpäckchen hatten oder was es alles so gibt und gab. Also dieses Bewusstsein, das habe ich schon in der Kindheit mitbekommen. Und meine Oma hat ja noch den Krieg miterlebt. Und was es wirklich bedeutet, einfach gar nichts zu haben und ja wirklich alles wertzuschätzen, was man hat. Und kann auch alles zu Hause aufheben und alles noch 15 Mal verwenden. Und das hat mich einfach geprägt. Und das ist dann irgendwann eingeschlafen bei mir, bei meinen Eltern auch. Ich hatte dieses Bewusstsein aber immer wieder und dann in meinem eigenen Haushalt, als ich einen eigenen Haushalt hatte, dann irgendwann angefangen, mich immer mehr mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Ich habe halt angefangen, Bioprodukte zu konsumieren, dann festgestellt, okay, die sind ja teilweise noch stärker verpackt. Verpackung, Müll allgemein ist mir schon aufgestoßen durch die Sensibilisierung, die ich aus der Kindheit hatte. Aber dass es wirklich auch komplett anders geht, da wäre ich von alleine nie auf die Idee gekommen. Da bin ich dann drauf gestoßen durch einen Zeitungsartikel. Da stand nicht viel drin, aber da tauchte dieser Begriff Zero Waste auf. Und es hat mich interessiert. Und dann habe ich recherchiert und eine Frau in den USA gefunden, die Bea Johnson, die schon damals, glaube ich, 5 Jahre lang so lebte und auch einen Blog hatte und da ganz, ganz viel so geschrieben hat, wie man es eben machen kann. Natürlich ist es in Deutschland immer ein bisschen anders. Und deswegen habe ich auch selber angefangen, darüber zu bloggen, einfach um meinen Weg zu dokumentieren und auch zu gucken, so wie kann man es denn in Deutschland, wie können wir es denn machen, was können wir machen und das ja auch so für den deutschen Sprachraum einfacher zu gestalten. Ja, und mit diesem eigentlich war der Knackpunkt überhaupt die Erkenntnis zu bekommen, ja, es geht anders, ne? Du musst jetzt nur gucken, wie. Und von dem Moment an habe ich eigentlich radikal alles in meinem Haushalt umgestellt und geändert und das ging dann relativ schnell. Also wenn man will, kann man auch mit wenig Aufwand gut 80% des Mülls einsparen.
Wie lange ist das her?
Das ist jetzt 10 Jahre her.
Okay, ja. Und dann hast du gesagt, hast du deinen Mann kennengelernt und ihr habt eine Familie gegründet. Wie war das? War dein Mann auf einem ähnlichen Kurs? War der da auch schon oder habt ihr das dann zusammen weiterentwickelt, ausgebaut? Wie kam das?
Also mein Mann hatte ich glaube, das, was viele Menschen haben, ein hohes ökologisches Bewusstsein aber keine Ahnung, was es letztlich in der Praxis bedeutet, danach sich auch zu verhalten. Und insofern fand er das super spannend, was ich mitgebracht habe an ja, Wissen, Erkenntnissen, die ich schon gesammelt hatte in der Zeit. Das war dann 1,5 Jahre oder so, ne? Gerade mal. Und er fand das einfach super spannend und wollte das sofort auch adaptieren und hat auch seinen eigenen Haushalt sehr schnell danach umgekrempelt. Also war da sehr offen für. Sonst hätte es vielleicht auch nicht wirklich zu dem Zeitpunkt zwischen uns so gut funktioniert. Also, wenn das nicht da gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht ein bisschen da ein bisschen schwieriger gewesen. Aber der war da sehr offen für, hat viel umgestellt und dementsprechend war das dann auch gar kein Thema mehr zwischen uns.
Wie hat sich das dann verändert, als euer Sohn geboren wurde? Oder hat es sich verändert?
Es hat sich gar nicht verändert. Es gab natürlich neue Aufgaben, die hinzukamen, aber das Grundprinzip hat sich nicht verändert. Und klar, manche denken, das ist, oh boah, das ist aber schwierig mit Kindern. Ich fand das insofern nicht sonderlich schwierig, weil ich vorher noch nie ein Kind bekommen habe, das viel Müll macht. Insofern kannte ich sowieso nicht, was es bedeutet, ein Kind zu bekommen. Und deswegen habe ich mein Kind halt direkt so aufgezogen, dass es halt keinen Müll macht. Und war für mich also nicht sonderlich kompliziert. Es war für mich viel schwieriger, meine eigenen Gewohnheiten, die ich über Jahrzehnte lang ja schon etabliert hatte, anzupacken und loszuwerden und zu ändern, als jetzt das Thema Kinder, weil das war für mich ja komplett neu.
Wenn du das sagen magst, wie alt ist euer Sohn und wie geht er da mittlerweile mit um? Ist es für den so völlig normal oder, also, ja, sag erstmal, wie alt er ist.
Der ist 7.
Ja.
Der ist aber eine spezielle Kategorie, also der hat eine geistige Behinderung oder eine Entwicklungsverzögerung. Man kann es noch nicht so genau sagen, was es eigentlich ist. Auf jeden Fall nimmt der vieles nicht so bewusst wahr. Das heißt, der verhält sich jetzt nicht wie andere Gleichaltrige, dass er halt so Sachen unbedingt haben will oder da, was irgendwas sieht oder so. Das hat er gar nicht auf dem Schirm. Also wenn der jetzt irgendwie vor Schokolade steht und Schokolade sieht, dann will er die auch haben. Aber von sich aus kommt er nicht auf die Idee, ich muss jetzt irgendwas haben. Genauso wie Geschenke oder Besitz. Da hat er überhaupt keinen Vertrag mit. Deswegen ist es nicht wirklich vergleichbar mit anderen Kindern.
Ja, in Ordnung. Okay. Hättest du Tipps dann auch für den Umgang mit Kindern? Also gerade wenn man mit denen an der Kasse steht oder ja eben im Supermarkt ist und überall leuchten die Glitzereinhörner und Billigautos aus ich weiß nicht was für Ländern. Also Kinder möchten das dann ja doch unbedingt ganz oft haben. Oder wenn die in die Kita gehen und da hat einer so ein spezielles Clip-Armband. Also das ist ja häufig schon ja sehr, sehr Thema.
Also als ich in den Haushalt kam, mein Mann hat ja schon 3 ältere Töchter. Das heißt, das Thema wurde dann schon auch, da wurden wir dann schon auch noch mit dem Thema Kinder konfrontiert. Die Jüngsten waren zu dem Zeitpunkt 9. Also wir haben auf jeden Fall ziemlich viel falsch gemacht und daraus auch gelernt. Was wir falsch gemacht haben, war, das so sehr radikal und sehr schnell zu ändern und den Kindern so keine Zeit zu geben, wirklich damit zu gehen, damit anzukommen, vielleicht auch eigene Ideen reinzubringen. Das würde ich auf jeden Fall anders machen, wenn ich das nochmal machen würde oder würde ich eben auch jedem empfehlen, zu gucken, dass man die Kinder mit ins Boot holt und denen von Anfang an auch ziemlich viel erklärt und mitgibt. Denn ich glaube, wir unterschätzen unsere Kinder oft, was die verstehen können und was die auch wollen. Also ich glaube, Kinder können noch viel einfacher, viel eher als wir das können, wenn sie was gelernt haben, danach auch eine Handlung folgen lassen. Fällt Erwachsenen, glaube ich, viel, viel schwieriger. Und wenn Kinder einmal verstanden haben, was es bedeutet, dieses ganze Zeug, diese ganze Verpackung, dann sind sie auch viel gewillter, da so mitzumachen. Natürlich bis zu einem gewissen Grad, weil die kommen auch an ihre, wir haben dann das Thema Peer Group, ne? Jeder hat irgendwas und man will natürlich auch nicht, dass die dann ausgeschlossen sind. Und deswegen würde ich es auch nie so extrem angehen. Also ich würde schon den Kindern klar sagen, dass man gewisse Sachen einfach nicht kaufen möchte, aus den und den Gründen. also die Gründe wirklich auch klar zeigen und dann auch, aber auch schon, das hat der Gregor, also mein Mann, immer sehr schön gemacht. Der hat dann die Gefühle der Kinder schon auch ernst genommen, ne? Wenn die traurig waren, dass die was nicht bekommen haben, hat er die getröstet und hat gesagt, ja, ich weiß, das tut dir weh. Und ich möchte das aber aus den und den Gründen nicht kaufen und aber trotzdem die getröstet. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Umgang damit, dass man das, dass es gleichzeitig sein darf, ne? Dass die Kinder traurig sein dürfen, wenn sie was nicht bekommen, ohne dass man das irgendwie wegargumentieren muss, dass sie einfach traurig sein dürfen und man trotzdem bei der eigenen Meinung, bei dem eigenen Standpunkt bleibt. Gleichzeitig muss es aber auch gar nicht so ganz oder gar nicht sein. Also man kann durchaus auch sagen, okay, das Eis, das verpackte Eis am Stiel, das kriegst du jetzt nicht jeden zweiten Tag, sondern vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat. Das ist halt nicht cool aus den und den Gründen, aber ab und an machen wir das, ne, damit du da nicht ganz drauf verzichten musst. Also so, oder das auch langsam vielleicht reduzieren, einschleichen, Alternativen finden. Ist auch schön, wenn man vielleicht auch sogar gemeinsam Alternativen findet. Wenn man sich gemeinsam Dinge anschaut, so guck mal, das haben wir jetzt hier. Das finden wir eigentlich nicht cool, aber es ist so lecker. Finden wir gemeinsam irgendwie eine Alternative dazu, was auch cool und lecker ist, aber nicht so problematisch. Also die Kinder da wirklich auch ernst nehmen und mitnehmen, das würde ich immer so empfehlen. Und irgendwann dann auch sagen, so, du hast dein eigenes Taschengeld, kauf mit deinem Taschengeld, was du möchtest. Du kannst das wirklich frei selbst entscheiden. Es ist jetzt, ich finde das nicht cool, was du da kaufst, aber das muss ich auch nicht. Mach damit, was du möchtest.
Ja. Und ich finde auch schön, dass man sagt, okay, es muss nicht zu 100% Zero Waste oder so ganz, ganz perfekt sein, sondern es ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, dass man sehr, sehr viele Leute hat, die an vielen kleinen Sachen was tun und genau das ändern, was sie eben ändern können. Jetzt erstmal im ersten Step, um dann nach und nach so Gewohnheiten zu etablieren, die das halt so ein bisschen weiterführen. Dass man
ja, nicht ganz genau,
von jetzt auf
ganz
gleich genau alles weg, sondern eben sich langsam umstellen.
Ja, und es hilft der Welt nicht, wenn es ein paar Leute gibt, die perfektionistisch sind so den letzten Fitzel vermeiden können. Also das ist schön, also wenn es solche Vorreiter natürlich gibt, ne, also wo man auch irgendwie hingucken kann, das ist schon wichtig. Aber die grobe Masse, da ist halt vor allem wichtig, langsam gucken, dass man immer weitergehen kann, immer mehr machen kann und das aber auch in einem Rahmen machen, so dass es für mich selber verträglich ist, für meine Mitmenschen verträglich ist und dass ich auch wirklich dauerhaft und gerne dabei bleibe. Aber wenn ich das kurzfristig nur mache, ganz, ganz schnell alles weg, das ist dann wie so eine Diät, das verschwindet dann eh wieder.
Ja, genau, ja. Wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, ihr hattet einen Online-Shop. Wie hat sich daraus dann der erste Unverpackt-Laden entwickelt?
Genau, den Online-Shop haben wir immer noch. Den haben wir Anfang 2016 gegründet. Da hatten wir quasi in unserer Wohnung dann kein Wohnzimmer, weil da war ein riesiges Büro drin, wo dann sich der Online-Shop langsam entwickelte. Dann haben wir schon eine Einkaufsgemeinschaft gehabt. Das heißt, wir haben Lebensmittel in großen Säcken eingekauft und die dann mit Freunden und Nachbarn verteilt, also geteilt. Das heißt, unsere Wohnung stand voller Online-Shop, voller 25 Kilo Lebensmittelsäcken und ich war hochschwanger. Dann wurde schräg gegenüber von unserem Laden, von unserer Wohnung wurde ein Ladenlokal frei. Und dann haben wir uns darauf beworben. Erstmal mit der Idee, wir machen da unser Büro rein, wir machen da die Einkaufsgemeinschaft rein, vielleicht noch ein paar Untermieter und dann kriegen wir die Miete irgendwie rein und Hauptsache, wir haben dann mal wieder eine Wohnung. Ja, dann haben wir uns beworben, wir haben auch den Zuschlag bekommen und dann wurde aber irgendwann schnell klar, so, nee, einfach nur Einkaufsgemeinschaft, das wird nicht funktionieren. Also da werden die Leute auch nicht aus Säcken schaufeln. Und dann war uns relativ schnell klar, nee, das wird ein richtiger Laden. Das hätten wir zwei aber auch gerade mit Neugeborenen dann nicht wirklich alleine uns zugetraut. Und dann haben wir noch eine dritte Person ins Boot geholt, die Dina. Und mit ihr zusammen haben wir ein Crowdfunding gemacht, bisschen Geld gesammelt. Den Geld hatten wir auch keins, um wirklich mal so die erste grobe Ladenausstattung finanzieren zu können. Ja, dann gab es eine längere Umbauphase bis November. Und am 5. November hat der Laden dann eröffnet.
Wie war das? Wie ist das? Also, es klingt total abenteuerlich.
Ja, es war auch ziemlich abenteuerlich. Ja. Ich sag mal so, wenn ich gewusst hätte, was es bedeutet, einen Laden aufzumachen oder gewusst hätte, was es bedeutet, ein Kind zu kriegen, dann hätte ich wahrscheinlich nicht beides gleichzeitig gemacht. Würde ich auch nie wieder so machen. Aber manchmal kann man es sich ja nicht aussuchen. Manchmal kommt es halt einfach so. Abenteuerlich. Wir sind mit den Aufgaben gewachsen.
Ja,
so kann man sagen. Irgendwie hat es immer irgendwie funktioniert.
Und wie sieht euer Laden jetzt aus? Beschreib es mal. Wie groß ist der? Was bekommt man da alles? Ist es wirklich wie so ein richtiger kleiner Supermarkt? Oder mittlerweile schon größer auch?
Also unser Laden, deswegen heißt er auch Tante Olga, also erinnert schon eher so an so einen Tante-Emma-Laden von der Größe her. Der ist also, das sind knapp 40 Quadratmeter. Vom Inventar ist es eher modern, aber auch gemütlich. Also Menschen beschreiben immer, wie wohl sie sich bei uns fühlen. Also so eine moderne Form der Tante Emma. Relativ klein, aber dafür haben wir ein ziemlich umfangreiches Sortiment. Das war anfangs nicht so, aber wir haben quasi seitdem sukzessive immer mehr Produkte reingebracht. Natürlich auch manche sind dann auch wieder verschwunden. Aber wir haben ein sehr großes Sortiment. Vor allem gibt es natürlich in unseren Paketen trockene Lebensmittel, die es halt so lose eben nicht in anderen Läden gibt. Obst und Gemüse, das bekommt man ja viel in Bioläden oder auf dem Markt lose. Das haben wir so nicht, bis auf Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbisse in der Saison. Also alles, ne, was man verpackt kennt, Reis, Nudeln, Linsen, Hülsenfrüchte, Nüsse, Trockenfrüchte, Kaffee, Tee, Gewürze, Backzutaten, also sehr viele Lebensmittel. Wir haben auch, das ist auch eine Errungenschaft durch den Unverpacktverband, also das ist so ein Zusammenschluss von sehr vielen Unverpacktläden, mit denen und mit einem unserer Großhändler haben wir viele Sachen, die es sonst nur in so Einweggläsern gibt, eben in Mehrweggläser quasi formatiert. Also sei es Tomatenpassata oder Kokosfett oder Senf oder Ketchup, dass es das eben auch in Mehrweggläsern gibt. Das ist auch mittlerweile ein großer Bestandteil unseres Sortiments. Und wir haben lose halt auch, wir haben Oliven, wir haben Käse, wir haben Tofu, wir haben auch vegane Käsealternativen. Also das ist schon echt so ein breites Sortiment. Backwaren haben wir auch. Das sind so die Lebensmittel. Und dann eben auch dieses ganze Non-Food-Sortiment, was wir eben im Online-Shop auch verkaufen. Also im Online-Shop gibt es nur Non-Food, keine Lebensmittel. Das würde irgendwie keinen Sinn machen. Aber eben diese Mehrwegprodukte, Stofftaschentücher, so ein Kaffeefilter, Teesiebe, alles Mögliche eben. Und feste Kosmetik, nachhaltige ökologische Büromaterialien, also alles das haben wir dann eben auch noch. Auch okay. Windeln zum Beispiel, mehr Stoffwindeln. Das ist so ein grober Überblick über unser Sortiment.
Ja, schön. Wie kauft ihr selber ein? Wie kauft man als Unverpacktladen ein?
Wir kaufen unsere Läden im Großgebinde ein und das ist auch die Stellschraube, wo wir wirklich Müll einsparen können. Weil im Verhältnis von Verpackung zu Inhalt deutlich weniger Verpackung anfällt. Und nicht nur das, also während im normalen Supermarkt, der mittlerweile alles in Plastik eingepackt ist, bekommen wir einen Großteil unserer Lebensmittel in Papier verpackt. Oder was wir auch viel mittlerweile haben, sind Mehrweggebinde, die wirklich hin und her gehen. Also das sind dann Eimer, die wir spülen und die dann auch wieder zurückgehen und wieder befüllt werden. Wir haben auch Sachen in Plastik. Bei manchen Sachen ist es auch wirklich schwierig. Da sehen wir auch noch nicht so eine Lösung. Aber dann ist es trotzdem nochmal ein Unterschied, welcher Kunststoff das ist. Ne? Wie ist der mit anderen Stoffen verbunden? Wie ist der auch bedruckt? Also desto einfacher der Kunststoff ist, desto eher kann man den denn überhaupt recyceln. Und das ist bei unserem Einkauf ganz, ganz anders als bei den Lebensmitteln, die man so im Handel bekommt. Beispielsweise Cashewkerne. Cashewkerne kommen immer im 22,68 Kilogramm Gebinde nach Deutschland. Und die wird man im Papiersack nicht transportieren können von der Elfenbeinküste. Die werden dann halt ranzig. oder schlecht oder da fressen Mäuse dran. Also letztlich kann der Kunde, die Kundin auch immer entscheiden, so welche Produkte möchte ich denn essen. Und desto regionaler sie sind, desto eher ist es auch möglich, dass im Hintergrund halt möglichst wenig Verpackung und natürlich auch Transportaufwand an.
Ja. Wie hat sich das Interesse der Menschen, der Kunden oder auch ja einfach der Leute, die du so triffst, wie hat sich das im Laufe der Jahre verändert? Würdest du sagen, die Menschen sind sensibler geworden gegenüber diesen Themen?
Also in meiner Anfangsphasezeit, da war es ganz schön aufreibend. Ich bin da nie groß hausieren gegangen mit meinem Lebensstil. Ich habe darüber zwar geschrieben auf meinem Blog, insofern war es schon öffentlich, aber ich bin jetzt nie zu Leuten hingegangen und habe gesagt, so mach das doch bitte mal anders oder ich weiß jetzt, was gut ist, so du solltest das und das ändern. Das habe ich nie gemacht. Ich habe aber andersrum, sind jahrelang, und das passiert auch immer noch, kommen die Leute halt auf mich zu, fühlen sich durch meine Gegenwart einfach beobachtet, wollen sich rechtfertigen oder sagen auch echt unangenehme Sachen, wie, also an eine Szene erinnere ich mich noch, waren wir auf einer Party und da standen halt irgendwie so Snacks auf dem Tisch verpackt und dann sagte die Freundin, ah ja, ich pack das jetzt mal hier schnell aus, damit du das auch essen kannst, so. Und da gab's dann so ganz viele Szenen, die fand ich schon eher unangenehm. Also die Leute haben sich schon irgendwie angesprochen gefühlt, haben schon gemerkt, so okay, da ist vielleicht was, womit ich mich auch mal beschäftigen sollte, haben aber eher nicht so den Schritt gewagt, es dann tatsächlich auch zu tun. Also von meinen alten Freunden und Bekannten ist nicht viel wirklich durchgesickert. Wie das heute ist, weiß ich gar nicht, weil ich da auch nicht mehr viel Kontakt habe. Ich habe dann eher auch so den Wunsch verspürt, mich mit Menschen zu umgeben, die da ähnlich ticken, die das auch so sehen, dass ich mich so ein bisschen normaler fühlen kann, weil ich habe mich dann doch schon sehr alienhaft gefühlt, weil ich halt keine Lust auch mehr hatte, mich über Nutella und Fertigpizza zu unterhalten. So, und deswegen hat sich mein Umfeld auch einfach stark verändert. Mittlerweile ist das Thema ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das heißt, man muss sich nicht mehr dafür rechtfertigen, wenn man irgendwo keinen Müll möchte oder seinen eigenen Becher dabei hat oder seinen Stoffbeutel, ist das irgendwie normal geworden und okay. Und es gibt ja auch mittlerweile überall Mehrwegalternativen. Da muss man also nicht mehr lange betteln. Also es ist eigentlich ganz angenehm, dass man auch ohne so viel Selbstbewusstsein und Standhaftigkeit, die ja auch von Tag zu Tag schwankt, überall deutlich leichter Müll vermeiden kann. Und das auch viel mehr für jeden dann passt.
Ja.
Ja, die Frage habe ich die beantwortet.
Ja, hast du. Und ich fühle mich gerade so erinnert, also wir haben, glaube ich, angefangen, vegan zu essen vor ja auch weit über 10 Jahren. Und das war ganz genauso, wie du es beschreibst, dass wir gar nicht irgendwo hingegangen sind und gesagt haben, ach, guck doch mal und mach doch mal und lass doch mal und tu doch mal, sondern dass ich, ach, wie jetzt? Ja, und das jetzt auch nicht? Und aber es ist ja nur, sind ja nur Eier oder es ist ja nur Hühnchen. Und ich weiß es noch ganz genau, genauso wie du das erzählst, dass man sich eben oft auch so ein bisschen unangenehm gefühlt hat. Oder ich habe zum Beispiel auf meiner letzten Arbeitsstelle, da habe ich schon lange dann immer nur noch Hafermilch oder so getrunken in den Kaffee, dann habe ich die Milch da im Kühlschrank so ein bisschen versteckt, weißt du, hab die immer eher so ganz nach hinten gestellt und habe mir das dann mehr so heimlich eingegossen, weil ich mir dachte, oh Gott, bitte nicht um 7 Uhr schon irgendwelche Fragen nach, warum trinkst du Hafermilch? Das ist ganz lustig. Also nicht lustig, aber ja, und ich finde, da hat sich die Akzeptanz, also es passiert einem nicht mehr so oft.
Ja.
Das ist ja einfach, mittlerweile gibt es auch bei großen Ketten oder so, findest du häufig ein veganes Gericht auf der Karte. Und ja, ich glaube, gerade du lebst ja in Köln, ist es nicht in den Großstädten bestimmt auch ein bisschen leichter geworden oder ein bisschen offener geworden?
Also man kann sich ja auch mal die Werbung angucken, die große Ketten machen, ne? Also da ist ja, vegan ist ja ein richtig großes Thema. Also das ist ja wirklich gesellschaftlich mittlerweile angekommen. Und bei der Müllvermeidung hinkt noch ein bisschen hinterher, ja, aber es kommt langsam auch. Also ja. McDonald's macht jetzt immerhin schon mal Werbung, dass sie jetzt kein Plastik mehr in gewissen Produkten haben, was ich natürlich nur so wenig cool finde, weil sie sich jetzt irgendwie damit brüsten, aber es sind halt immer noch Einwegprodukte, es sind immer noch Wegwerfprodukte, aber es zeigt einfach, dass die Sensibilität für das Thema langsam wirklich überall ankommt.
Genau. Und ich finde gerade bei, also klar, McDonald's brauchen wir uns gar nicht groß drüber zu unterhalten, aber es ist natürlich ganz cool, wenn dann auch so große Ketten, die wirklich, wirklich die ganz, ganz breite Masse ansprechen oder ziehen, dass die auch auf solche Sachen ja so ein bisschen hinweisen in ihrer Werbung, irgendwie ja anders damit umgehen. Ich glaube, dann haben die Leute es zumindest schon mal eher im Bewusstsein. Ich weiß nicht, ob sie dann denken, ach so, ja gut, jetzt ist es alles hier so einfach, dann kann ich trotzdem weiter bei McDonald's essen. Aber zumindest, dass es so ein bisschen hier bei der breiten Masse einfach ankommt, ne? So ein gewisses Verständnis dafür geweckt wird.
Ja, am Ende kommen wir ja eh nicht drum rum, dass sich der Standard überall anhebt, ne? Also dass es McDonald's irgendwann nicht mehr geben wird. Da sind wir, glaube ich, noch sehr, sehr weit von entfernt. Deswegen ist es schon auch natürlich in unser aller Sinne, dass sich zumindest deren Standard, wenn auch langsam, irgendwie anhebt, ne? Weil da einfach sehr, 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 sehr viele Menschen hingehen.
Genau.
Ja. Ja, ich habe noch eine kleine Ergänzung. Einmal zu dem Thema, wie bekommen wir die Sachen eigentlich geliefert, beziehungsweise welche gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen gibt es, die ich auch nicht alle so positiv finde. Also zum Beispiel sieht man es jetzt sehr häufig, dass zum Beispiel trockene Lebensmittel in Mehrweggläsern verkauft werden, sei es Linsen oder Kaffee oder Kakao. Und das sieht dann erstmal so ökologisch aus. Das ist es aber leider gar nicht, weil dadurch, dass es ins Glas gepackt wird, hat man mehr Transportgewicht, kann das Transportvolumen schlechter ausnutzen und die Deckel von diesen Mehrweggläsern, die werden ja immer nur einmal verwendet. Das heißt, die Deckel sind weiterhin Einweg und dementsprechend ist das leider keine wirklich ökologische Alternative. Also solche Mehrweggläser machen Sinn dort, wo man sonst Einweggläser hätte, die man dadurch quasi vermeiden kann. Bei trockenen Lebensmitteln, da ist es deutlich sinnvoller, das im Unverpacktladen einzukaufen. Und bevor man es in einem Mehrwegglas einkauft, ist es sinnvoller, das in einer kleinen Plastikverpackung zu kaufen. Das heißt, diese Arbeit muss man sich wirklich nicht machen. Und das andere, es gibt auch immer häufiger solche Gravitationsspender, wie sie heißen, also wo man sich wie in Unverpacktläden die Lebensmittel draus zapfen kann, gibt's auch immer häufiger in Supermärkten. Das ist leider auch nicht immer wirklich so richtig gut, weil Supermärkte nicht darauf angelegt sind, die Lebensmittel auch so einzukaufen, wie das Unverpacktläden tun. Also die haben zum Beispiel keine großen Lagerflächen. Unser Lager ist ungefähr so groß wie der Laden selber. Das heißt, wir haben die Fläche, diese großen 25 Kilo Säcke im Lager zu lagern. Das haben Supermärkte nicht. Das heißt, die kaufen in der Regel ihre Lebensmittel in Kleingebinden, vielleicht dann nicht ganz so klein, so 2 Kilo Gebinde, und füllen die dann in die Spender um. Das heißt, ich kann mir da dann irgendwie verpackungsfrei meinen Reis zapfen. Es ist aber nicht wirklich Verpackung eingespart. Es ist nur mehr Arbeit für alle, weil die müssen ja auch gereinigt werden, die Spender. Und ja, also auch wenn das halt erstmal schön aussieht, dass das dann irgendwie jeder machen kann, ist das wirklich noch nicht ausgereift. Und da muss man auch ein bisschen genauer hinschauen. Also da ist man im Unverpacktladen einfach besser beraten, wenn man wirklich Müll vermeiden möchte.
Ja, ja. Ja, ist so ein bisschen diese Greenwashing-Geschichte, wo man dann auch genau hingucken muss, ne? Ich finde, das ist immer ganz schön kompliziert, wenn man dann wirklich so alles gegeneinander rechnet und erst sieht's gut aus und man denkt, oh ja, cool, fülle ich mir hier mal was ab, wie schön, der Supermarkt geht das mit. Und dann ist es so, wie du sagst, ne? Dann schneiden die da die Plastiksäcke aus, füllen das ein und im Grunde genommen, ja, hat es einfach gar nicht besonders viel Sinn gemacht. Das ist schon so, ja, ja. Ja, und das ist tatsächlich auch oft komplexer oder komplizierter, als man denkt, finde ich.
Ja, man kann nicht alles auch als Verbraucher zu 100% alleine bewerten, ne? Deswegen ist es ja auch gut, wenn sich Leute damit beschäftigen. Und manchmal ist es auch eine sehr individuelle Entscheidung, die man dann treffen muss. Also man kann auch nicht alles für alle immer entscheiden, ne? Das muss man dann schon als Verbraucher irgendwie dadurch.
Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, und wie cool wäre das, wenn es wirklich so, also davon sind wir auch wahrscheinlich genauso weit entfernt, wie dass es McDonald's nicht mehr gibt, aber dass das wirklich so ganzheitliche Lösungen auch von Seiten der Politik oder so geschaffen werden, dass ich eben nicht mehr der Verbraucher bei jedem zum Beispiel Müsli-Riegel Gedanken machen muss, wie ist der jetzt verpackt, wie wurde der transportiert, wie ist der gelagert, was für Zusatzstoffe sind drin oder was für Inhaltsstoffe sind drin, sondern dass es einfach ja einheitlichere Lösungen gibt, ne? Oder wie du das vorhin mit dem Plastik gesagt hast, dass das eben nicht so gemischt ist oder dann auch noch bunt gedruckt ist und dass es einfach viel größere Möglichkeiten gibt, wie man eben was recycelt.
Ja, da sind wir in der Tat sehr weit von entfernt. Da kommt halt dieses Thema rein, wovor die Politik und ja auch irgendwie jeder so große Angst hat, nämlich das Thema Verzicht. Weil wenn wir wirklich weniger Umweltbelastung, weniger Müll, weniger Ressourcenverschwendung haben wollen, dann kommen wir nicht umhin, uns mal anzuschauen, wo wir anders oder weniger konsumieren können. Und das hat immer mit Verzicht zu tun. Wobei Verzicht nicht gleichbedeutend ist mit, ich leide darunter, dass ich jetzt irgendwas nicht mehr habe. Das so ganz und gar nicht. Ich meine, du sitzt auch nicht vor der Fleischtheke und jammerst, weil du das jetzt nicht essen darfst, ne? Also wenn man da eine bewusste Entscheidung trifft und lernt, was es ja noch alles andere so gibt, merkt man ja auch, dass geht es nicht um Verzicht. Ne? Wir leben immer noch in Ultrafülle, auch wenn wir gewisse Dinge nicht mehr machen oder nicht mehr essen oder es nur noch 2 Joghurts gibt und nicht mehr 130 Sorten. Es ist immer noch Wohlstand und Fülle, in der wir leben. Und da traut sich die Politik halt nicht ran. Einerseits natürlich auch, weil man ja schon oft gesehen hat, wie zum Beispiel die Grünen auch abgestraft wurden, wenn sie auf die Idee kamen, dass man vielleicht einen Tag in der Woche kein Fleisch essen sollte. So, ne? Das ist einfach so ein heißes Eisen in unserer Gesellschaft. Diese Freiheit, diese Selbstbestimmung. Ich kann alles immer zu jedem Zeitpunkt in jeder Menge. Da mal gesellschaftlich dran zu gehen und ein anderes Bild zu zeichnen, dass das vielleicht gar nicht erstrebenswert ist, das zu tun, das zu können, das zu haben. Ja, das ist, glaube ich, eher so der erste Schritt, dass wir da ein anderes Bild zeichnen müssen. Und bis das nicht geschieht, können wir über solche Dinge, kommen wir da nicht hin, weil dann will man immer importiertes Zeug in Hülle und Fülle. Ja, kann man da auch nicht viel machen, ne? Gesamtheitlich.
Aber es wäre trotzdem schön. Und ich glaube, so ähnlich wie beim Wasser muss man vielleicht, ja, die Leute, oder man glaubt ganz oft, das hat mit Verzicht zu tun. Aber dass man vielleicht auch mal den Fokus darauf legt, was kann man denn dadurch eigentlich gewinnen? So ähnlich wie du das beim Wasser gesagt hast. Das hat ja tatsächlich nur Vorteile. Also es gibt ja einfach keinen Nachteil. Und wenn du Angst vor irgendwelchen Krankheiten oder Keimen im Wasser oder Schwermetallbelastung oder was auch immer hast, dann gibt es ja sogar Filter mit Kohlefilter, die du dir da vorschalten lassen kannst. Und dann ist es auch wieder okay. Und das Wasser, was aus dem Hahn kommt, ist dann wirklich total in Ordnung. Und ich glaube, dass das Bewusstsein einfach dahin gelenkt, klingt jetzt auch schon wieder so, als würde man da groß eingreifen, aber dass man einfach mal den Fokus auf das legt, was man denn eigentlich gewinnt. Und ich glaube, es gibt ganz oft dann einfach diese Win-Win-Win-Situation, wo keiner leidet, wo es keinem groß wehtut, wie das mit dem Lappen in der Küche statt mit dem Zeh war oder so. Das ist kein großer Akt. Und wenn sowas politisch oder bei den Herstellern passieren würde, im viel größeren Stil, wäre das einfach mega cool. Das wäre einfach der Hammer.
Ja, und da kommen wir aber an ein absolutes Kernproblem unserer Gesellschaft. Denn das würde, wenn das jetzt wirklich alle machen würden, dann würde das ja dazu führen, dass wir ganz, ganz viele Dinge überhaupt nicht mehr bräuchten und nicht mehr produzieren müssten. Und das würde natürlich unser Gesellschaftssystem ja umschmeißen, weil unser System basiert ja darauf, dass konstant Wachstum geschieht, dass konstant mehr produziert wird, dass konstant weggeschmissen wird, dass konstant zerstört wird, damit wir neu produzieren und es so ein virtuelles Wachstum gibt. Das ist halt im Kern eben auch das Thema, solange wir an dieser Grundfeste nicht rütteln wollen, dass es auch andere Systeme als Wachstumssysteme gibt, ja, kommen wir da eh nicht weit. Dann ist das eh immer nur so ein Rumdoktern an Symptomen, weil letztlich dieses Grundproblem besteht, dass wir eigentlich die ganze Zeit konsumieren müssen, damit das System hält. Und ja, ich glaube, dieses Narrativ müssen wir einfach ändern.
Ja, unbedingt, ja. so einen richtigen Paradigmenwechsel hinlegen am allerbesten.
Ja, also der Kapitalismus, der hatte so seine Berechtigung zu einer gewissen Zeit, als er entstanden ist. Aber diese Berechtigung ist nicht mehr da. Also der ist auch nicht mehr der ist einfach nicht mehr sinnvoll für unsere Gesellschaft. Und wir können da jetzt noch so lange dran festhalten, bis es einen riesen Knall gibt. Aber wir können auch eigentlich uns schon früher damit beschäftigen, welche Alternativen gibt es. Und es gibt ja viele. Die Gemeinwohlökonomie, die Postwachstumsökonomie. Es gibt so viele Menschen, die sich mit Alternativen beschäftigen, dass wir das auch mal gesamtgesellschaftlich deutlich stärker angehen könnten. Ja. Wie kann der Wechsel möglichst entspannt vonstatten gehen, genau. Eben ohne, dass alles zusammenbrechen muss.
Ja, genau. Ja, unbedingt. Ja, es wäre so wünschenswert. Dann kommt meine letzte Frage, ganz gut. Und zwar, schöne neue Welt, wie würdest du dir ja deine Vision für die Welt, für uns alle, für die Menschen?
Oh Gott, wo soll ich anfangen? Ja, also die erste Version ist natürlich, dass wir uns von dem Wachstumsmodell verabschieden, weil das ist meiner Meinung nach die Grundlage, dass überhaupt was passieren kann, dass es nicht mehr darum geht, mehr zu produzieren, als wir eigentlich brauchen, dass es auch nicht mehr um Konkurrenz geht, also dieses Konkurrenzdenken ist ja wirklich auch sehr überholt. Wir haben ja auch mittlerweile gelernt, dass die Natur vor allem deshalb so gut funktioniert, weil ganz viel mit Kooperation passiert, also auch in der Natur zwischen Pflanzen, zwischen Tieren, sie erfolgreich sind, weil sie kooperieren und nicht, weil sie konkurrieren. Da können wir uns viel von abschauen und ich glaube, wir können alle viel erfolgreicher werden und auch viel glücklicher werden, wenn wir nicht versuchen, uns immer gegenseitig zu bekämpfen und uns gegenseitig zu übertrumpfen. Das müssen wir in einem Modell, wo es immer um Wachstum geht, wo man immer wachsen muss, dann müssen wir das. Aber theoretisch müssen wir das einfach überhaupt nicht. Das ist ein Modell, was sich irgendjemand irgendwann mal ausgedacht hat. Und es kann sich auch irgendwann mal jemand was anderes ausdenken. Und es denken sich ja auch schon Leute aus. Also ich stelle mir vor, dass wir die Wachstumslogik überwinden, kooperieren, miteinander leben und dass wir eben auch erkennen, dass uns Besitz und Konsum letztlich auch nicht glücklich macht. Und uns damit anfangen zu beschäftigen, was sind die Dinge, die uns wirklich glücklich machen. Und dann können wir ich bin davon fest überzeugt, wir können alle viel glücklicher, viel entspannter leben und sein, wenn wir nicht mehr in diesem Wachstumszwang drin sind, wo immer schneller, höher, weiter. Wo man zwar irgendwie alles hat, wo man totalen Wohlstand und Prunk und Luxus hat, aber letztlich im Kern doch nicht zufrieden und doch nicht glücklich ist. Ich glaube, wir können mit viel, 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 viel weniger viel, viel zufriedener und glücklicher sein. Das ist so eine Antwort, die ich darauf geben würde.
Ja, wunderbar. Liebe Olga, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für dich, deine Familie, deine Geschäfte, deinen Laden. Schön, dass wir uns miteinander unterhalten haben. Mach immer weiter, schreib noch mehr Bücher, geh raus, sprich mit ganz vielen Leuten. Super cool, vielen Dank.
Danke für die Einladung, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.